HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wenn der Arzt über Leben und Tod entscheiden soll, die medizinethische Problematik fehlender Intensivkapazitäten in Zeiten von Corona. Vor 40 Jahren wurde Oscar Romero erschossen, der Heilige der Armen aus San Salvador. Und unser Sonntagsthema vom Leben in unsicherer Zeit. Warum eigentlich macht uns Unsicherheit so viel Angst? In Italien und nun auch in Straßburg müssen Ärztinnen und Ärzte schon heute die Entscheidung treffen, wer eine überlebenswichtige Behandlung mit einem Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Eine bittere, eine schwerwiegende Entscheidung ist das. Doch nach welchen Kriterien wird sie getroffen und wie sieht das in Deutschland aus? 7 medizinische Fachgesellschaften haben am vergangenen Mittwoch Handlungsempfehlungen verabschiedet, nach welchen Kriterien entschieden werden soll, wer im Extremfall behandelt werden soll und wer nicht. Michael Hollenbach berichtet über die ethischen Implikationen solcher gravierender Entscheidungen.
In Katastrophenfällen müssen Mediziner schon heute entscheiden, wer zuerst behandelt wird. So wie momentan beispielsweise in Norditalien und in Straßburg, dem Corona-Epizentrum in Frankreich. Die medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland haben am Mittwoch in ihren Empfehlungen 2 wesentliche Kriterien verabschiedet. Der Patientenwille sowie die medizinisch zu bestimmenden Überlebenschancen eines Patienten. Alfred Simon, Geschäftsführer der Akademie für Ethik in der Medizin, hat an den Empfehlungen mitgewirkt.
Wenn eben diese Mindesterfolgswahrscheinlichkeit nicht gegeben ist, dann wird man die Therapie nicht beginnen, gegebenenfalls sogar beenden, um jemand anderen, der mit der Therapie eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, dann auch dieses Überleben zu ermöglichen.
Der Corona-Verlauf in Norditalien und jetzt auch in Straßburg zeigt, dass nicht jedem optimal geholfen werden kann. Die italienische Fachgesellschaft für Intensivmedizin hat unter anderem empfohlen, eine Altersgrenze für die Behandlung der schwer Infizierten festzulegen. Vorrang sollten die haben, die noch möglichst viele Lebensjahre zu erwarten hätten. Der Medizinethiker Alfred Simon kritisiert dieses Vorgehen.
Weil das wird ja heißen, dass wir jetzt Leben von Menschen unterschiedlich bewerten. Also das Überleben des 40-Jährigen hätte eine größere Bedeutung als das Überleben des 65-Jährigen. Und das wäre ja aus unserem Verständnis auch des Grundgesetzes, wo eben jedes Leben in gleicher Weise schützenswert ist, hochbedenklich.
Neben der medizinischen Indikation enthalten die Empfehlungen der deutschen Fachkommission noch einen zweiten wesentlichen Punkt, den Patientenwillen. Ein Punkt, auf den der Palliativmediziner Matthias Töns großen Wert legt. Er betont, Studien aus China hätten gezeigt, dass von den hochbetagten vorerkrankten Corona-Patienten nur 3% eine künstliche Beatmung überlebt hätten. In Deutschland seien es viele alte und kranke Patienten,
die eine intensivmedizinische Maßnahme gar nicht wollen. Und die gehören natürlich weder auf eine Intensivstation noch in eine Klinik. Die gehören in ambulante Palliativversorgung.
Das sei auch der Wunsch der großen Mehrheit der Betroffenen. Sie wollen nicht in die Isolation einer klinischen Intensivstation, sondern zu Hause im familiären Umfeld medizinisch betreut werden und notfalls auch hier sterben. Matthias Töns fordert deshalb aus seelsorgerlichen Gründen eine palliativmedizinische Versorgung dieser Patienten zu Hause.
Aus Italien wissen wir, dass die Menschen ja nicht nur unversorgt und nicht leidensgelindert sterben in den Kliniken, sondern dass die auch einsam sterben. Also die dürfen nicht mehr ihre Angehörigen sehen und die menschliche Begleitung findet praktisch nicht mehr statt, weil ja alle Angst vor Infektion haben.
Auch wenn sich die Corona-Krise in Deutschland wohl noch deutlich verschärfen wird, warnt der katholische Moraltheologe Franz Josef Bormann zugleich vor einer Panik.
Wenn es überhaupt ein Land gibt von seiner Infrastruktur, das so reich mit Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften, auch wenn die Mangel sind, in bestimmten Bereichen gesegnet ist, dann ist das Deutschland.
Am 24. März 1980, also vor 40 Jahren, wurde El Salvadors Nationalheld ermordet. Erzbischof Oscar Romero hatte sich mit der brutalen Militärjunta angelegt. Seine Arbeit ging weit über die eines Erzbischofs hinaus. Romero war Menschenrechtsanwalt, Aktivist und eine Stimme der Unterdrückten. Damit stand er der Befreiungstheologie sehr nah. Heute ist er eine Ikone in dem kleinen Land. Romero ist der erste gebürtige Mittelamerikaner, der vom Vatikan heilig gesprochen wurde. Anne-Kathrin Mellmann erinnert an diese Gestalt.
Die Predigt vom 23. März 1980, einen Tag vor dem tödlichen Schuss, ging in die el salvadorianische Geschichte ein. Fast 2 Stunden lang hatte Romero das Militärregime kritisiert, die Gräueltaten der Armee benannt. Er berichtete von den ermordeten und verschwundenen Bauern. Schließlich forderte er die Soldaten zum Ungehorsam auf.
Denkt an die Worte Gottes, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der gegen die Gebote Gottes verstößt. Die Zeit ist gekommen, auf euer Gewissen zu hören und nicht den Befehlen der Sünde zu folgen. Im Namen Gottes und im Namen unseres gequälten Volkes, dessen Klagen jeden Tag lauter zum Himmel schreien, beschwöre ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch, im Namen Gottes, hört auf mit der Repression.
Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios.
Ich bitte und befehle euch im Namen Gottes, hört auf, das Volk zu unterdrücken, rief Erzbischof Oscar Romero in seiner vorletzten Predigt den Soldaten zu. Im Gottesdienst einen Tag später, als er gerade Hostie und Kelch hob, traf ihn die Kugel eines Scharfschützen mitten in die Brust. Beauftragt hatte den Killer das Militärregime, das in El Salvador mit Unterstützung der US-Regierung herrschte. Die Idee stammte von Roberto d'Aubusson, dem Befehlshaber der Todesschwadronen. Ausgerechnet d'Aubussons Schwester Marisa Martinez leitet heute die Romero-Stiftung in San Salvador. Durch die Familie sei damals ein Riss gegangen, sagt sie. Marisa verehrte den Erzbischof, ihr Bruder hasste ihn. Kurz vor Romeros Tod machte sich die damals 18-Jährige Sorgen. Sie habe geahnt, dass er auf der Todesliste ihres Bruders stand, hatte er Oscar Romero doch im Fernsehen angegriffen. Menschen, denen d'Aubusson öffentlich drohte, wurden meistens ermordet oder sie verschwanden für immer. Die Oligarchie, die Unternehmer und Großgrundbesitzer verachteten Monsignor. Die wichtigsten Zeitungen stachelten die Bevölkerung gegen ihn auf, beschimpften und bedrohten ihn, verzerrten die Worte seiner Sonntagspredigten. Sie nannten ihn Lügner, Volksaufwiegler, einen nützlichen Idioten der Kommunisten. Vielleicht war ich naiv. Ich dachte, sie würden Romero nichts tun, weil er weltweit bekannt war. Sogar für den Friedensnobelpreis war Romero im Gespräch, weil er sich einmischte, gegen die extreme Armut und Ausbeutung der Bauern kämpfte und die Verbrechen des Militärs anprangerte. Nicht nur mit Worten, sondern auch durch Taten. Der Erzbischof betrieb ein Anwaltsbüro, das denen beistand, die sich nicht einmal Schuhe leisten konnten. Roberto Cuellar arbeitete dort als junger Jurist. Für ihn war Romero der erste Menschenrechtsanwalt El Salvadors. Schon für meinen Vater war Romero der beste Mensch, den er kannte. Ein Bischof, der sein Haus den Armen öffnete, ihnen Zuflucht bot, denen mit Essen und Medikamenten half, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Kaffeeernte arbeiteten. Das bedeutet, Christ zu sein. Aus gutem Grund haben die Vereinten Nationen den Todestag Romeros zum Tag der Wahrheit über Menschenrechtsverletzungen erklärt. Romero war ein leidenschaftlicher Wahrheitssucher. Das kleine mittelamerikanische Land tut sich immer noch schwer mit der Wahrheit. Nach Romeros Tod brach ein 12-jähriger Bürgerkrieg aus. Er kostete 70.000 Menschen das Leben und zerriss Familien und das Land. Die Wunden klaffen bis heute, weil die Verbrechen kaum aufgearbeitet wurden. Ein Amnestiegesetz stoppte jeglichen Versuch.
Der Heilige der Armen aus San Salvador, Oscar Romero, wurde vor 40 Jahren genau erschossen. Er ist inzwischen eine der Ikonen dieses mittelamerikanischen Landes. Wegen des Coronavirus brauchen wir jetzt alle Abstand voneinander. Aber damit es uns gut geht, brauchen wir eigentlich auch Nähe. Das sagt zumindest Pfarrerin Annegret Zander aus Hanau. Sie veranstaltet deshalb seit einigen Tagen einen Videotreff. Am Computer will sie via Kamera mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und zwar sie digital treffen. Heiko Schneider hat das für uns mit ihr ausprobiert.
Annegret Zander sitzt an ihrem Schreibtisch vor ihrem Computer. Auf dem Bildschirm sieht sie Bilder mehrerer Personen. Die sitzen zu Hause, im Homeoffice, auch am Schreibtisch oder am Esstisch. Per Kamera und Mikrofon können sich alle sehen und hören. Das ist Annegret Zanders Videotreff.
Ich lade euch ein, mitzumachen bei dem, was ich euch so vorschlage. Wenn euch da was nicht angenehm ist oder ihr das irgendwie nicht so machen mögt, dann müsst ihr das auch nicht.
Nach der Begrüßung geht's los. Annegret Zander leitet den Videotreff und sie gibt und macht zum Einstieg einfache Übungen vor.
So, jetzt lade ich euch ein, einfach erstmal tief einzuatmen. Einfach mal richtig und mit einem Seufzer wieder raus. Ja, wunderbar.
Annegret Zander macht mit der Gruppe kleine Bewegungsspiele. Mal nur mit einer Hand, mal mit dem ganzen Körper. Mal im Sitzen, mal im Stehen. Oder sie unterhalten sich einfach alle gemeinsam darüber, wie es ihnen geht in Zeiten von Corona.
Weil wir uns gerade alle isolieren müssen, aus sehr gutem Grund. Was wir aber eigentlich gerade dringend brauchen, ist Kontakt. Und zu Kontakt gehört auch, wenn man sich schon nicht anfassen kann, sich wenigstens zu sehen. Und wenn ich so per Video mit Menschen verbunden bin, habe ich gleich auch das Gefühl, ich bin denen nahe.
Und Nähe sei aktuell wichtig. Annegret Zander weiß, wovon sie spricht. Die Pfarrerin ist die kirchliche Beauftragte der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck, der Fachstelle Zweite Lebenshälfte. Und bei ihrer Arbeit mit älteren Menschen und Senioren stelle sie das immer wieder fest. Mittlerweile nehmen nicht nur Senioren an ihrem Videotreff teil. Und die Teilnehmer sagen, durch den Videotreff lässt sich auch ein bisschen Corona-Stress abschütteln.
In dem Moment tut mir das einfach gut, wenn ich so etwas miteinander teile. Ich nehme das als Gewinn für mich selber, für diesen Tag.
Weil das Video Gefühle und Atmosphäre transportieren kann. Und das ist ein wichtiger Bestandteil im Gespräch.
Diese spirituelle Verbindung, die fand ich für mich auch sehr stark und sehr wirksam.
Und weil das Angebot so gut ankommt, will Annegret Zander den Videotreff in den kommenden Tagen und Wochen wiederholen.
Ein Videotreff in Zeiten des Abstandsgebotes der Corona-Krise. Das war ein Beitrag von Heiko Schneider. Infos zu dem Videotreff von Pfarrerin Zander sind im Internet auf der Seite ekkw.de gesammelt, und zwar unter dem Punkt Veranstaltungen.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist eine für uns alle ungewohnte und höchst unangenehme Situation, die wir gerade erleben. Ganz viel Unsicherheit. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, ob wir selbst krank werden, wann wir wieder etwas unternehmen können, wann wir wieder Freunde treffen und was die Krise wirtschaftlich bedeutet, wie ruinös sie ist für mich selbst, für die Gesellschaft. Das ist alles offen. Wir leben in unsicheren Zeiten, und das ist ein kleines Thema jetzt hier am Sonntag in HR Info Himmel und Erde. Werner Grosse ist Psychotherapeut und dazu Gesprächspartner jetzt in der Sendung. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat ihn zunächst mal gebeten zu beschreiben aus der Sicht eines Seelenkundigen, was da gerade eigentlich in uns vorgeht in den Zeiten dieser Unsicherheit.
Also ich denke, es ist der unsichtbare Schrecken, der Feind, den wir nicht sehen, den wir nicht sehen, nicht hören, nicht riechen können. Und wir wissen einfach nicht, wie diese unsichere Situation ausgeht. Also wie gefährlich ist die ganze Geschichte, was da auf uns zurollt. Werden wir Schaden nehmen, krank werden, vielleicht sogar sterben? Also man könnte sagen, es ist eine Angst, dass irgendetwas Furchtbares passiert. Und je weniger wir über das Virus wissen, umso mehr ist die Angst, nimmt die zu. Also man kann sagen, es ist ein abstraktes Risiko, so wie vor 35 Jahren Tschernobyl oder Fukushima. Das ist jetzt weit weg, aber Corona kommt uns doch ein ganzes Stückchen näher. Es ist eben nicht mehr China oder Italien, sondern wir haben es vielleicht die Nachbarn oder die Verwandten schon.
Aber warum ist für uns so eine unsichere Situation so derart quälend?
Na, ich denke, es ist die Angst vor der Krankheit, vor Siechtum, vor Sterben, vor Tod, weil wir es einfach nicht mehr steuern können. Wir haben ein Stück Kontrollverlust. Und wir wissen nicht, ob das, was wir an Bemühungen entwickeln, ob das zum Scheitern verurteilt ist, weil wir scheinbar einer unlösbaren Situation ausgeliefert sind.
Unlösbar heißt, wir haben auch irgendwie das Gefühl, wir können da jetzt gar nichts mehr dran machen. Das macht uns auch zu schaffen, oder?
Ja, also das ist dieses Gefühl. Also ich denke mal, dieses Gefühl, ich kann es nicht bewältigen, dann ist es wirklich bedrohlich. Also diese Ungewissheit hat ja mit Vertrauen zu tun. Der alte Lenin hat gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das stimmt aber nicht. Es ist genau umgekehrt. Kontrolle ist gut, weil wir das willentlich beeinflussen können, aber Vertrauen ist besser. Man kann ja sagen, wir sind im Moment, in den letzten Jahren haben wir uns so ein bisschen gemütlich gemacht in unserer Komfortzone, weil das Leben ist eigentlich lebensgefährlich und wir haben es einfach in den letzten Jahren überhaupt nicht gemerkt. Also die Katastrophen waren immer fern von uns und jetzt wachen wir langsam auf. Die Sicherheit, merkt man dann einfach doch, ist eine scheinbare Sicherheit und das Leben ist viel unsicherer, als wir gewöhnlich glauben. wir sind einfach letzten Endes nicht unverletzlich. Und mit dieser Unverletzlichkeit umzugehen, das ist etwas, was nicht so einfach ist.
Am liebsten hätten wir ja, dass das alles schon vorbei ist, dass die Unsicherheit sich auflöst und wir wieder ja die alltägliche Sicherheit haben. Aber man weiß ja auch, verdrängen hilft's nicht. Erstmal müssen wir das akzeptieren, oder?
Ja, ich denke mal, wir kommen nicht umhin, es zu akzeptieren. Und die Frage ist ja schon, was machen wir mit der Situation? Also im Grunde haben wir eigentlich nur drei Möglichkeiten, um auf einen Konflikt zu reagieren. Das ist Kampf, Flucht und Aushalten. Alle drei Mechanismen oder Methoden sind sinnvoll, aber nicht in jeder Situation. In unserer Situation könnte man sagen, Kampf wäre, mein Immunsystem zu stärken, Sport, eine gute Ernährung. Die anderen beiden Mechanismen, Flucht und Aushalten, das wäre das Thema Rückzug. Also sich sozusagen fernzuhalten vor Infektionen. Das ist wohl eine reale Situation, eine reale Gefahr, aber es geht darum, wirklich hinzugucken, sich nicht abzulenken, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt, wie ich mich schützen kann.
Sich dieser Unsicherheit zu stellen, setzt das womöglich ganz neue Kräfte frei?
Das tut es. Also die Frage ist nur, was kann ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren und was kann ich steuern und worauf habe ich einen Einfluss? Auf jeden Fall muss ich meine Energie erstens wahrnehmen und ausrichten, könnte man sagen. Also das Erste, was man braucht, ist auf jeden Fall, dass man sich nicht reinsteigert, dass man nicht katastrophiert, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber und deswegen auch keine irgendwie ungefilterten Panikszenarien im Internet oder in den Medien sich ständig angucken.
Meine Frage, Herr Gross, sollen wir denn Realisten sein oder eher Optimisten?
Also ich denke, am besten ist ein optimistischer Realist oder ein realistischer Optimist. Also es geht ja nicht darum, irgendwie blauäugigen Optimismus zu predigen und zu sagen, wird schon gut gehen, sondern es braucht eigentlich genau diese Dimension, nämlich auf der einen Seite Hoffnung zu geben, ohne Illusionen zu machen. Und das ist das, was ja die Religionen auch machen. Ne? Sie geben Hoffnung, aber manchmal produzieren sie halt auch Illusionen. Ne? 10 Rosenkränze und 3 gegrüßet seist du Maria hilft nicht unbedingt gegen den Coronavirus. Aber vielleicht stärkt es ja die eigene Immunabwehr. Und in der Psychotherapie ist es häufig das Thema, wie kann ich diese Hoffnung, die ich habe, als Schubkraft nutzen, was zu machen. Also psychologisch würde man sagen, die Erwartungsangst, die ja bei vielen da ist, ist meistens viel schlimmer als die Situation dann selbst. In der Situation kann ich das meistens doch viel besser damit klarkommen und die ist meistens viel besser bewältigbar, als ich es mir vorstelle.
Werner Gross, Psychotherapeut vom Psychologischen Forum in Offenbach im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Das gesellschaftliche Leben steht aktuell still. Es gibt keine Konzerte, keine Feiern, auch keine Gottesdienste. 2 Pfarrerinnen aus Offenbach und Frankfurt haben sich da etwas ausgedacht, das inzwischen schon Furore macht, damit sich Menschen trotzdem nicht einsam fühlen. Es ist ein Flashmob der etwas anderen Art. Eine Kerze spielt dabei eine Rolle und die Glocken, die dabei läuten. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat mit den Initiatorinnen gesprochen.
In immer mehr Orten läuten abends um 7:30 die Glocken. Dann stellen Menschen eine Kerze in ein Fenster ihrer Wohnung. Der Aufruf dazu kommt unter anderem von Pfarrerin Anne-Kathrin Helms von der Erlöserkirche in Frankfurt-Oberrath.
Wir haben uns überlegt, dass wir gerne jetzt, wo so viel Abstand geboten ist, Gemeinschaft trotzdem stiften wollen. Uns überlegt, auf was können wir zurückgreifen, also was Optisches, eben die Kerze und auch was man hört, nämlich die Glockenläuten. Da haben wir echt ziemlich große Macht, finde ich, dass wir einfach die Glocken anschalten können und jeder hört es und denkt, okay, um 7:30, warum läuten jetzt die Glocken? Merkwürdig, was ist da los? Und so einfach Aufmerksamkeit auch gewinnen und dass es mehr und mehr publik wird.
Die Idee an sich ist dabei aus der Not geboren, erklärt die Pfarrerin. Denn öffentliche Gottesdienste sind zurzeit verboten und in der evangelischen Kirche sind private Gottesdienste nicht vorgesehen.
Das heißt, da geht nicht mehr viel und trotzdem wollen wir verbunden bleiben, weil unser Glaube darauf angelegt ist, dass Gemeinschaft gelebt wird. Und das war einfach so eine Idee von vielen anderen, die auch toll sind, die jetzt gerade so umgehen und ausprobiert werden. Ist ja auch alles ein Ausprobieren, ist ja alles für uns total neu, aber gibt viele gute Chancen, das zu nutzen.
Die Offenbacher Pfarrerin Henriette Küvel hatte die Idee, auch weil sie selbst stark verunsichert ist.
Bei der Frage, ja, was ist denn jetzt und wie wird das und wie können wir da zusammenbleiben? Und ich finde das selber so tröstlich zu sehen, dass immer mehr die Lichter angehen um die Kirche herum und wir wirklich zusammenstehen, zusammen sind und zusammen beten auch.
Denn wer beim Flashmob mitmacht, ist auch dazu aufgerufen, das Vaterunser zu sprechen. Natürlich nur, wer will. Die Geste funktioniere aber auch über die Grenzen der Konfessionen und Religionen hinweg, erklären die Pfarrerinnen. Und beide freuen sich, dass ihre Initiative ankommt.
Die Kerze im Fenster und die Glocken, die läuten. Öffentliche Trostrituale in Zeiten von Corona. Leben in unsicheren Zeiten, das ist ja zurzeit für uns alle eine große Herausforderung. Fast alle unsere normalen Alltagsroutinen sind weggebrochen. Und gerade diese kleinen Routinen, die geben unserem Tag ja auch Struktur und Halt. Wenn es das alles nicht mehr gibt, dann spüren wir, wie sich Unsicherheit breit macht im Leben. Und was kann da Halt sein? Was kann Halt geben? Kann der Glaube in unsicheren Zeiten Sicherheit bieten? Darüber hat Lothar Bauerochse Fragen gestellt an den Kapuziner Bruder Paulus Terwitte. Und er hat ihn zunächst gefragt, Bruder Paulus, Not lehrt beten. Stimmt das wirklich?
Nee, das kann man so nicht sagen. Wer nicht gelernt hat zu beten, wer das Vaterunser nicht auswendig kann oder wer im Koran nicht gelernt hat oder wer Stille aushalten nicht gelernt hat und das mit Gott in Verbindung bringt, der kann auch jetzt in dieser Not nur ganz unvollständig beten. Vielleicht einfach in die Kirche gehen, die Hände versuchen zu falten und vielleicht einfach mal zu staunen. Das mag der Anfang des Betens sein. Aber Not lehrt in diesem Fall nicht beten, sondern eher die Erfahrung, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich beten soll.
Ich wollte gerade sagen, welche Hoffnung können Sie denn den Menschen machen, die sich vielleicht erinnern, dass es da mal was gab, was ihnen ja ein gutes Gefühl vermittelt hat und die so einen neuen Halt im Glauben tatsächlich jetzt suchen?
Ich glaube, da lässt sich zum einen sagen, die Kirchen sind ja noch geöffnet, was sehr schön ist. Setzen Sie sich in eine Kirche und staunen Sie einfach mal, was da alles reingebaut worden ist von glaubenden Menschen. Und verbinden Sie sich einfach mit denen, die glauben können und bilden Sie in sich den Wunsch, ich möchte auch gerne so glauben können wie ihr. Das ist das eine. Das zweite ist, der Frühling lädt uns dazu ein, zu staunen, wie das Leben sich seine Bahnen bricht. Und staunen, das ist der Anfang von Glaube. Wenn ich nicht nur sage, ich erkläre das alles, das ist Biologie, das ist eben so, sondern sage, wow, wie der Vogel sein Nest baut und wie die Blüten sich entfalten. Staunen ist der Anfang des Glaubens.
Die Gläubigen, aber gehen die jetzt anders mit der Unsicherheit um? Haben die eine andere Sicherheit?
Ich glaube, dass Menschen, die im Glauben verwurzelt sind, jetzt zunächst einmal auch verunsichert sind. Denn die gewohnten Rituale sind jetzt nicht möglich. Nicht zum Gottesdienst gehen zu können, das ist für den wirklich gläubigen, aktiven Juden, Moslem oder Christen eine Katastrophe. Dann aber gleichzeitig zu wissen, das habe ich alles gemacht, es gibt diese glaubenden Menschen, ich kann mich mit ihnen verbinden in der katholischen, evangelischen Welt, im Judentum, im Islam gibt es Texte, die werden an bestimmten Tagen von allen immer überall rezitiert. Das ist eine weltweite Verbundenheit im Gebet und wir haben ja auch religiöse Symbole zu Hause. Als Christen haben wir ein Kreuz, hängen die Katholiken auch noch irgendwo eine Mutter Gottes und ein Heiligenbild. Man kann sich auch so seinen eigenen Herrgottswinkel machen, um sich daran zu erinnern, es gibt eine Zusage von Gott, der darf ich glauben, trotz allem.
Unsicherheit, die wir gerade erleben, die macht vielen Angst, aber es ist ja nicht nur die Angst, es ist manchmal auch Wut, Zorn, Frust, Verzweiflung, so ein inneres Aufgewühltsein. Wohin kann ich mit all diesen Gefühlen, wenn ich ja im Grunde jetzt zu Hause bleiben muss, niemand da ist, mit dem ich mich auch austauschen kann? Ja,
da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Wir haben vielleicht in den letzten Jahrzehnten, gerade im Christentum, etwas zu viel schöne Religion gemacht. Also Religion ist dafür zuständig, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich unwohl fühle, muss ich mich in ein stilles Eckchen setzen und warten, bis ich wieder religiöse Gefühle kriege. Das ist eigentlich nicht das, was Christentum uns vorlebt. Der schreiende Christus am Kreuz, der wütende Jesus im Tempel, das alles hat Gott geheiligt durch die Menschwerdung Jesu Christi. Und von daher kann ich jeden nur einladen, der jetzt im Moment einfach mal wütend ist, die Wut auch rauszulassen, auch im Gebet. Mensch Gott, warum hilfst du uns nicht? Das darf man doch einfach sagen. Oder ich darf sagen, ist das nicht jetzt wirklich schade, dass ich meine Enkel nicht besuchen kann? Und warum ist das eigentlich so? Und dass ich jetzt hier alleine leben muss, ich darf das auch im Gebet ausfechten mit Gott. Die Psalmen, die alttestamentlichen Gebete sind da wunderbare Hilfen.
Der Glaube als Halt, das war Lothar Bauerochse im Gespräch mit Bruder Paulus Terwitte vom Kapuzinerorden in Frankfurt. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und natürlich bleiben Sie gesund.